Kurzer Disclaimer zu dieser Folge von Zwischen Lernen und Leben. Diese Podcast-Aufnahme ist von einer Veranstaltung, in der es um die letzten Wochen vor dem Steuerberaterexamen ging. Es gab in dieser Veranstaltung einen Live-Chat mit vielen Fragen aus dem Publikum. Für alle, die irgendwann ins Steuerberaterexamen gehen möchten, sind die Infos aus dieser Veranstaltung extrem spannend. Darum haben wir uns entschieden, die Aufnahme auch als Podcast zu veröffentlichen. Und jetzt viel Spaß mit der Folge.
Herzlich willkommen und schönen guten Abend zu unserer kleinen Sondersendung auf der Zielgeraden. Darauf kommt es in den Wochen vor der Prüfung an. Das Gute ist, Fußball können wir ja jetzt abschütteln nach gestern Abend, können wir uns also jetzt voll auf die Prüfungsvorbereitung konzentrieren. Man muss das positiv sehen. Und genauso sollten Sie jetzt die letzten Wochen vor der Prüfung positiv sehen. Vielleicht ein paar Zahlen. Es sind noch 98 Tage bis zur Prüfung. Das ist wahnsinnig viel. Also da können Sie echt noch richtig was schaffen. Und ich habe mal ausgerechnet, wenn Sie jeden Tag 8 Stunden lernen würden, dann wären das 9.604 Stunden. Wahnsinn. Also Sie sehen überhaupt kein Problem, rechtzeitig bis zur Prüfung fit zu werden. Aber wir wissen, dass es gerade zum jetzigen Zeitpunkt häufig bei vielen so ein kleines Tief gibt. Und deswegen haben wir uns überlegt, vielleicht heute mit dieser Sendung Sie ein bisschen aus diesem Tief rauszuholen, Sie zu motivieren, Sie heiß auf den Endspurt zu machen und Ihnen gutes Gefühl zu geben. Ich darf uns kurz vorstellen, hier im Studio sitzen Alex Kandler und ich. Wir sind beide Geschäftsführer beim Steuerrechtsinstitut Knoll. Alex verantwortet seit vielen Jahren den Steuerberaterlehrgang. Wir haben beide die Steuerberaterprüfung auch erfolgreich geschafft. Das heißt, wir wissen, wovon wir reden und haben den gleichen Weg auch hinter uns. Und wie gesagt, die Erfahrung, die jahrelange Erfahrung mit Tausenden von Teilnehmern zeigt uns, dass gerade jetzt für die Teilnehmer so eine ganz, ganz schwierige Phase anfängt. Das ist jedes Jahr das Gleiche. Das kann ich euch tatsächlich auch versichern. Es ist so, man denkt sich, Wahnsinn, die Prüfung kommt mit 7 Meilenstiefeln näher. Ich kann eigentlich noch gar nichts. Ich sehe vor lauter Bäumen den Wald nicht. Die anderen sind viel besser, die tun viel mehr. Ich bin total verunsichert. Und gerade für das jetzige Stadium eigentlich ein ganz, ganz typischer Zustand. Und diese Sorgen wollen wir Ihnen heute möglichst nehmen. Und die, sage ich mal, die ganz zentrale Kernbotschaft ist wirklich jetzt überhaupt keine Panik bekommen, sondern Struktur schaffen, denn mit Struktur besteht man auch diese Prüfung. Und wie Sie das erreichen, da wollen wir Ihnen heute vielleicht so ein klein paar Tipps mit auf den Weg geben. Aber vielleicht nochmal an der Stelle kurz eine Einordnung. Alex, du hast ja unheimlich viel zu tun mit Teilnehmern und bist mit denen auch immer im Kontakt, schon ja als psychischer Betreuer für manchen Fällen. Was sind denn die Punkte oder wo stehen denn die Kandidaten im Moment? Was treibt sie denn so um?
Ja, ich kann mich auch an meine eigene Freistellung erinnern. Man hat gearbeitet und neben der Arbeit gelernt und immer so ein Gefühl gehabt, naja, ich habe so viel getan, wie ich konnte. Und dann ist plötzlich die Freistellung da. Die einen von euch sind schon in der Freistellung und andere fangen die jetzt erst damit an und plötzlich ist dieses, boah, ich habe den ganzen Tag Zeit, wie strukturiere ich denn meine Freistellung und gefühlt kann ich überhaupt nichts. Ich habe jetzt so viel gelernt seit über einem Jahr und kann immer noch nichts, kriege immer noch schlechte Noten. Der andere lernt viel, viel mehr und ist viel, viel weiter als ich. Die sind alle viel besser als ich. Ich bin der Loser. Ich vergesse alles wieder. Wie soll ich das bis zur Prüfung schaffen? Es sind nur noch 3 Monate. Und dieses Gefühl der Unsicherheit ist besonders jetzt ganz, ganz, ganz groß bei den Leuten. Und auch wie soll ich jetzt die letzten 3 Monate, weil es nur noch 3 Monate sind und nicht mehr 1,5 Jahre, wie soll ich jetzt effizient an die Sache rangehen, um nicht Zeit zu verlieren?
Aber man muss ja auch mal sagen, das sind ja jetzt 3 Monate mit Vollgas und mit voller Zeit zur Verfügung. Also man kommt irgendwie einerseits, denkt man, 3 Monate, nur 3 Monate. Andererseits, wenn man sich überlegt, man hat ja den ganzen Tag Zeit, wirklich, also man hat eigentlich zu viel Zeit. Das ist das, was jetzt im Moment, glaube ich, so ein bisschen das Problem ist. Das muss man, jetzt ist Struktur wichtig. Vorher hat man seinen Job und seine Familie und seine Kurse und sowieso für nichts anderes Zeit. Da ist man eh schon in so einem Korsett drin. Aber jetzt hat man eben kein Korsett mehr. Jetzt muss man sich selber ein Korsett bauen.
Genau, das ist vielleicht das Positive, was wir mitgeben können, diese 3 Monate Vollzeit, wie du eben ausgerechnet hast, ich habe die Stundenzahl schon wieder vergessen.
Über 9000
Stunden und nämlich, das können wir aus der Erfahrung sagen, jetzt wird der Booster wirklich auch gezündet. Also jetzt ab jetzt merkt man dann, also dann die Fortschritte und viel, viel schneller als in der Zeit, wo man noch gelernt hat, gearbeitet hat, wo man noch gelernt hat. Und das ist, glaube ich, der erste positive Aspekt, den wir hier mitgeben können. Man muss sich eigentlich darauf freuen, auf diese Vollzeit-Lernzeit. Genau. Und was ich hier auch gern mitgeben möchte, ist, niemand geht perfekt vorbereitet in die Prüfung. Und es geht wirklich nicht darum, 100 Punkte abzuliefern. Das ist völlig unmöglich, sondern es geht darum, die 50 Punkte zu erreichen. Und das sind 50% der Gesamtpunktzahl. Und das ist wirklich machbar. Und wie das machbar ist, das sagen wir jetzt. Also Andrea, was zählt wirklich aus fachlicher Sicht? Was hast du uns da für Tipps mitgebracht, auch als fachlicher Leiter bei uns?
Ja, gut, Tipps. Also ich habe natürlich keine super Geheimtipps oder Tipps. Es ist eigentlich keine Raketenwissenschaft, sondern das, was ich gerade schon gesagt habe, ist auf jeden Fall das Wichtigste ist jetzt, dass man einem roten Faden folgt. Mhm. Und diesen roten Faden, den muss man sich jetzt auf jeden Fall mal legen. Ja. Und ich würde mal sagen, man kann die Vorbereitung jetzt oder die Tipps, die wir jetzt einfach mal so euch mitgeben wollen, die kann man so in zwei Kategorien einteilen. Das eine ist natürlich der Schwerpunkt, das ist jetzt die fachliche oder Tipps für die fachliche Vorbereitung. Und dann haben wir natürlich auch noch ein bisschen was für die organisatorische Vorbereitung im Köcher. Also der allerwichtigste Ausgangspunkt jetzt, wie gesagt, wenn man sich eine Struktur jetzt legen will, dann ist der wichtigste Ausgangspunkt ist zunächst mal, man muss die Prüfungsschwerpunkte kennen. Man muss also wirklich die Meilensteine kennen, die man zwingend beherrschen muss, weil mit den Prüfungsschwerpunkten schafft man locker 50-60% der Prüfung. Und da sind sie schon weit über der 4, oder sind sie schon über die 4,0 hinaus, mhm. Ja. Und deswegen ist das Allerwichtigste wirklich auf jeden Fall die Prüfungsschwerpunkte analysieren. Das könnt ihr gerne machen. Wir machen ja jedes Jahr die Prüfungsauswertung. Mhm. Die stehen auch bei uns auf der Webseite zur Verfügung, die entsprechenden Videos. Da seht ihr auch sehr schön anhand der PowerPoint-Folien, was sind die relevanten Schwerpunkte, wie oft sind die in den letzten Jahren drangekommen. Und da kann man sich für jedes Fach wirklich eine schöne Zusammenstellung der wichtigsten Prüfungsschwerpunkte machen. Und die müssen sitzen. Das ist mal das eine. Also das ist absolute Grundvoraussetzung. Diese Prüfungsschwerpunkte eben identifizieren, dann natürlich clustern nach den einzelnen Fächern und dann natürlich schauen, dass die auch entsprechend sitzen. Dann muss man natürlich...
Dieses Schauen, dass die entsprechend sitzen, kann man ja jetzt besonders unsere Teilnehmer mit den Klausuranalytics, also da werden ja wirklich auch die Prüfungsschwerpunkte in Stärken und Schwächen aufgeteilt. Welche sitzen bei mir schon? Das sind meine Stärken und welche sind die absoluten Schwächen. Und das ist das Positive an den Klausuranalytics, dass wir da schon geclustert haben pro Fachgebiet und dass man da jede Klausur ausgewertet bekommt.
Ja, die Klausuranalytics sind natürlich genial dafür. Ja. Also ich meine, wir haben die jetzt seit diesem Jahr im Einsatz und ich meine, da kriegt man nach jeder Klausur einfach eine Stärken-Schwächen-Analyse und hat im Prinzip, steckt genau diese Arbeit da drin, dass man die Prüfungsschwerpunkte analysiert und dass man zuordnet, wie man in den einzelnen Klausuren hinsichtlich dieser Schwerpunkte abgeschnitten hat. Für diejenigen, die nicht in den Genuss unserer Klausuranalytics kommen. Allerdings können das auch machen, indem sie sich eben da die Karten legen, indem sie die Prüfungsschwerpunkte sich auflisten und halt abgleichen, wie fit sind sie in Bezug auf die Prüfungsschwerpunkte. Und was da auch ganz wichtig ist, ist, dass man so ein Fehlerlogbuch führt oder Fehlertagebuch, das nennt jeder so ein bisschen anders, dass man einfach wirklich genau analysiert, wo liegen in der jeweiligen Klausur denn die Schwächen. Klausuranalytics gibt es einem ja natürlich auch wieder, wenn man nicht hat, dann sollte man sich so ein Fehlertagebuch oder man könnte es auch Erfolgstagebuch nennen, hat vielleicht ein bisschen besseren Klang und kann dann genau sehen, wo muss ich nacharbeiten und wo muss ich noch tiefer einsteigen. Und eins kann ich wirklich versprechen an der Stelle, wer die Prüfungsschwerpunkte drauf hat, ja, der wird mit ganz großer Wahrscheinlichkeit diese Prüfung bestehen, weil das ist wirklich Systematik und wir machen das ja immer über 10 Jahre hinweg und das ist auch der Grund, wieso wir oftmals Themen treffen, weil wir natürlich, wenn man sich das wirklich genau anschaut und analysiert, auch ein bestimmtes Gefühl dafür kriegt, was kommt dran und was könnte jetzt mal dran kommen. Und ich glaube, da haben wir in den letzten Jahren sehr bewiesen, dass wir da eigentlich immer einen ganz guten Blick dafür haben. Und wie gesagt, vertrauen Sie da auf unsere Auswertungen und schaut oder schaut euch unsere Auswertungen an und macht da entsprechend eben arbeitet anhand dieser Auswertungen die Schwerpunkte nach. Das ist mal der erste.
Lass uns nochmal auf das Fehlertagebuch zurückgehen, weil das ist nämlich auch ein ganz wirksames Tool, finde ich. Also Prüfungsschwerpunkte zu schauen, was liegt fachlich und was kann ich noch nicht. Das ist, glaube ich, ja, das ist, glaube ich, auch logisch. Aber in dem Fehlertagebuch, da geht es ja darum, wirklich so insbesondere auch die Sachen reinzuschreiben, die einen ärgern. So, ich habe es eigentlich gewusst, warum habe ich es nicht hingeschrieben? Oder diese Leichtsinnsfehler oder diese leichten Punkte, wo ich habe liegen lassen. Die sind ganz, ganz wichtig in diesem Fehlertagebuch und die wirklich strukturieren nach Fachgebiet, vielleicht auch thematisch nach Prüfungsschwerpunkt. Was habe ich bei diesem Prüfungsschwerpunkt eigentlich gewusst, aber liegen lassen? Und wenn man sich dann dieses Fehlertagebuch auch von Klausur zu Klausur vorher anschaut, dann werden die Themen weniger. Und das ist eben auch ein ganz, ganz wirksames Mittel, da Fortschritte zu machen. Und da merkt man dann auch die Fortschritte. Oh, dieses Mal habe ich es nicht vergessen. Jetzt kann ich diesen Fehler gedanklich schon durchstreichen.
Also völlig richtig. Bitte nicht, wundert euch nicht, wenn ich hier so ab und zu mit einem Auge hier reinschiele. Ich verfolge den Chat so ein bisschen, weil wir wollen eure Fragen natürlich auch ausreichend beantworten. Und jetzt fragt jemand, zum Beispiel Lilly fragt, was ist mit Leuten, die nur 2 Monate Zeit haben und davon 2 Wochen IK und 3 Tage Probeexamen? Das sind dann nur noch 1,5 Monate volle Zeit. Lilly, Sie werden mit Sicherheit schon auch vorher was getan haben und 2 Monate volle Zeit sind auch ausreichend. Also was heißt ausreichend? Es ist knapp natürlich. Da haben andere vielleicht bessere Voraussetzungen, aber es ist auf jeden Fall machbar. Auch hier gilt wichtig, das Wichtigste ist diese Struktur. Und ganz ehrlich, man sollte sich wirklich im ersten Schritt einfach mal hinsetzen und sollte sich die Zeit, die man hat, seien es jetzt die 98 Tage oder seien es die 2 Monate, sich wirklich einen Plan machen, was mache ich an welchem Tag? Und da kann ich auch nur die Empfehlung geben, dass man auf jeden Fall Fächer gebündelt bearbeitet, also nicht hin und her springt zwischen den einzelnen Fächern, sondern dass man eintaucht, dass man sagt, ich mache jetzt mal 3 Tage nur Umsatzsteuer, ich mache jetzt mal 3 Tage nur Erbschaftssteuer, dass man sich einen Lehrplan macht und schaut, wie viel Zeit habe ich zur Verfügung und wie viel Zeit kann ich auf die einzelnen Fächer verwenden und wann habe ich noch Kurse gebucht und wann muss ich auch mal verschnaufen und dass man sich da wirklich den roten Faden strickt, an dem man sich dann entlanghangelt. Das hat zum einen mal den Vorteil, so banal das klingen mag, man hat halt einfach einen Leuchtturm, man weiß, man folgt einfach einem Konzept. Das hat aber auch den Vorteil, das merkt man gar nicht, wenn man zum Beispiel mal so ein Themenfeld abgearbeitet hat, man hat ein Erfolgserlebnis. Das klingt jetzt blöd, aber wenn man einfach mal so 3 Tage Erbschaftssteuer, dann ist man eingetaucht und man hat es irgendwie gesagt, so, okay, cool, ich bin jetzt einmal durch. Und so sollte man sich da wirklich einen geschickten Lehrplan machen. Und ich habe mal so eine Sache gemacht, einfach als Spielerei. Ich habe mir mal so ein Prüfungsschwerpunkt-Schachbrett gemacht. Also wie so ein Schachbrett mit 100 Feldern. 10 rauf und 10 runter. Und also karierte Felder. Und habe mir in jedes Feld, habe ich mir einen Prüfungsschwerpunkt. Also oben die ersten 2 Reihen waren dann Erbschaftssteuer, dann kam Umsatzsteuer. Und habe mir diese Felder mit lauter Prüfungsschwerpunkten aufgefüllt, die ich aus unserer Analyse rausgeholt habe. Und habe dann immer, wenn ich einen Prüfungsschwerpunkt bearbeitet habe oder auch im Fehlertagebuch oder im Erfolgstagebuch gut bearbeitet habe oder in den Klausuranalytics, habe ich es zugeklebt, ja, mit einer schönen Farbe. Und das Ziel war, dass dieses Ding irgendwann zu ist, ja. Und ich meine, so blöd es jetzt klingt, aber das ist so eine kleine Spielerei, aber man visualisiert quasi seinen Fortschritt, ja. Und das kann man sicher auch inzwischen schick mit KI und allem machen. Ich habe es mir damals an die Wand gehängt, ja. Aber das ist auch sowas. Wichtig ist, dass man sich eine Struktur gibt und dass man dieser Struktur folgt. Es gibt einem Sicherheit, es gibt einem ein Korsett und das ist so ein bisschen das A und O. Aber natürlich, die Struktur ist nicht alles. Was natürlich jetzt auch wahnsinnig wichtig ist in der Phase, ist die Klausurarbeit. Ich meine, das predigen wir ja sowieso rauf und runter und das ist jetzt auch kein wirkliches Geheimnis. Jetzt dürfen Sie keine Theorie mehr anfassen. Jetzt werden Klausuren geschrieben, Klausuren geschrieben, Klausuren geschrieben. Und die Klausuren werden nicht nur geschrieben, sondern die werden auch nachgearbeitet. Und zwar einmal im Hinblick auf die inhaltlichen Komponenten, aber auch auf das Drumherum, aufs Zeitmanagement. Denken Sie an die Faustregel, 3,6 Minuten pro Punkt. Wenn Sie mal die 6 Stunden teilen durch die 100 Punkte, dann haben Sie mal so einen Anhaltspunkt, wie lang dürfen Sie für jeden Punkt brauchen. Ja. Also das gibt Ihnen auch so eine, sag ich mal, Orientierung bei Ihrem Zeitmanagement schon mal.
Ganz wichtig bei der Nacharbeit ist ja im Kobo nicht nur abzuhaken, ja gut, das habe ich gut gelöst, habe alle Punkte bekommen, sondern wie war mein Zeitmanagement bei diesen Punkten? Also habe ich vielleicht viel zu viel geschrieben, eben wie du sagst, 3,6 Minuten pro Punkt, bin ich da drüber gegangen. Also auch in der Analyse im Nachhinein auszuwerten, nicht nur was konnte ich nicht, was habe ich schlecht gemacht, sondern auch das Gute nicht schlecht machen, aber war ich da im Zeitmanagement gut unterwegs? Und auch, genau, also der Fokus, den du jetzt sagst oder wo wir empfehlen, ist wirklich hier Prüfungsschwerpunkte und Klausurarbeit. Also das sind wirklich die Themen, das ist jetzt das A und O, dass man hier die Priorisierung auch richtig setzt.
Also wir haben ganz viele Fragen zum Thema. Also erstmal, welche Handbücher sind besser, BMF oder BEC? Ich sag mal so, es heißt ja in dem Hilfsmittelerlass, dass die Teilnehmer, die Gesetze, Richtlinien und Erlasse dabei haben sollen, die auf dem aktuellen Stand im Zeitpunkt der Prüfung sind und die den Vorjahresstand enthalten. Das ist natürlich nur bei BEC gewährleistet. Die BMF-Handbücher sind komfortabler, weil eben gebunden und nicht ganz so umfangreich. Wir haben da allerdings in der letzten, also ich kann mich nicht erinnern, dass wir schon mal gehört haben, dass jemand mit den BMF-Handbüchern Probleme hatte in der Prüfung. Das ist eine Geschmackssache. Ich persönlich habe es mit den Beck-Ziegelsteinen gemacht, du wahrscheinlich auch.
Ja.
Weil gut, die Nachsortiererei ist ein bisschen ätzend, aber wie gesagt, sie haben dann halt auch die Sicherheit, dass sie einfach die Gesetzestexte in der Form dabei haben, wie es der Hilfsmittelerlass vorsieht. Muss man sagen, also Hilfsmittelerlass konform versus Gewicht und Tragbarkeit ist aber, wie gesagt, Geschmackssache. Ich denke, sie sind mit beiden gut genug für die Prüfung aufgehoben. Dann wird verschiedentlich gefragt, ob es eine Art Excel-Liste oder Übersicht mit den Prüfungsschwerpunkten gibt.
Es gibt keine Excel-Liste, aber eben es gibt diese Videos dazu und unsere Teilnehmer haben auch die PowerPoints dazu, beziehungsweise in den Klausuranalytics sieht man sie direkt aufgelistet, können sie sich im Zweifel auch als Excel downloaden, bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, aber ja, im Zweifel muss man sich die Arbeit machen, wenn man eine Excel dafür braucht.
Ja, genau, aber die in den Videos sieht man ja die Prüfungsauswertungen, genau. Auch, also ja. die PowerPoint-Folien und da können Sie sich die Punkte dann entsprechend zusammensuchen.
Im Zweifel kann die KI das kurz umwandeln.
Oder die KI, Sie hauen es in die KI rein und die macht Ihnen da eine Auswertung, das geht auch. Der Leander fragt, ob es ein guter Ansatz ist, darauf abzuzielen, bis zum Examen alle 27 Klausuren zu machen, durchzuarbeiten und den Intensivkurs und das Probeexamen. Super, ist genau der richtige Weg. Klausurarbeit. Und zwar konzentriert eben, wie gesagt, nach Fächern bündeln. Ich würde in der Nacharbeit, Sie schreiben ja im Klausurenkurs so wie in der Prüfung, die 3 Tage hintereinander und in der Nacharbeit, ich würde immer die Fächer bündeln, dass Sie wirklich so Wissenstage haben, dass Sie so Deep Dives in die einzelnen Fächer haben. Das gibt Ihnen inhalieren Sie das Fach dann total und es gibt Ihnen einfach echt ein gutes Gefühl, wenn Sie da so einmal durch sind, dann man hat so das Gefühl, man hat was geschafft. Und dieses Gefühl hat man in der Vorbereitung zur Steuerberaterprüfung eigentlich selten. Also insofern ist es so ein kleines psychologisches Thema auch, dass man nicht von links nach rechts springt oder zwischen den Fächern hin und her, sondern dass man konzentriert an einem Fach arbeitet.
Das passt gut zu der anderen Frage, wie baut man sich die Probeklausuren in dem Lernschema am besten ein? Also ich kann quasi mir die Tage markieren. Ich mache in der Woche nur Bilst und mache wirklich alle BILS-Klausuren nacheinander, also ob ich die jetzt schon geschrieben habe und nur nacharbeite oder ob ich sie schreibe und dann mir die Klausurbesprechung anschaue und dann mit einem Schachbrett wirklich die Prüfungsschwerpunkte abhaken. Habe ich es gemacht, habe ich es geschafft, kapiere ich es jetzt und eben insbesondere die Nacharbeit da nochmal mit den Lösungshinweisen rangehen und nicht in die Theorie, in einen Lehrbrief oder noch in irgendein Skript gehen, sondern anhand von den Klausuren die Prüfungsschwerpunkte abarbeiten.
Genau, man kann es auch mit Prilblumen machen, finde ich.
Genau.
Ein Muster für das Fehlertagebuch.
Ein Muster gibt es, glaube ich, in dem Sinn bei uns nicht, aber es ist ganz banal. Ich sehe da auch eine Excel-Tabelle vor mir, welches Fachgebiet vielleicht welcher Paragraph,
Fachgebiet, Schwerpunktthema, was welcher war der Fehler? Paragraph und was war der Fehler, genau.
Und den Fehler vielleicht noch eingruppieren in Leichtsinnsfehler oder leichter Punkt, den ich nicht vergessen darf, irgendeinen.
Genau, also Fußgängerpunkt übersehen, Leichtsinnsfehler und einfach fachlicher Fehler. Das ist vielleicht auch noch ein Hinweis für das Fehlertagebuch, dass Sie sich drei Arten von Fehlern kategorisieren, welche Fehler Sie machen.
Dass ich bei der Betriebsausspaltung immer die eine Voraussetzung vergesse oder so. Das würde ich da dazu schreiben. Natürlich nicht ausführliche Sachen, sondern wirklich die Highlights, Bullets. Was war mein Fehler wirklich bei diesem Prüfungsschwerpunkt?
Ja, oder bei der Erbschaftssteuer, wenn steuerfreier Erwerb die Kürzung des Schuldenabzugs übersehen wird, auch passiert ganz oft in Klausuren.
Genau, das ist so ein
Flüchtigkeitsfehler, den man einfach, also insofern eben, wie du sagst, Fehlertagebuch, Excel-Tabelle, Fachprüfungsschwerpunkt, Thema innerhalb des Prüfungsschwerpunkts, da könnte man sagen, jetzt zum Beispiel Erbschaftssteuer, Bewertung Grundvermögen, Ertragswertverfahren und dann welche Art von Fehler und dann welcher, also was falsch gemacht wurde und welche Art von Fehler. Und das Fehlertagebuch dann nochmal wieder aufarbeiten, das ist wirklich, also hat sich sehr bewährt, sage ich mal, so simpel es jetzt einfach klingt. Hier ist noch eine Frage. Ich habe das Gefühl, dass ich viele Themen zum ersten Mal sehe, obwohl ich so viel Klausuren geschrieben habe. Ja, gerade am Tag 2 ist es ganz schlimm. Also ganz ehrlich, Mascha, ich weiß nicht, ob es der richtige Name ist, da sind Sie in allerbester Gesellschaft. Und auch das darf Sie im Moment noch gar nicht verunsichern, weil wir wiederholen in der Tat recht wenig in den Klausuren. Also es gibt natürlich so Einstiegsteile und Abschlussteile, also bestimmte kleine Bausteine wiederholen sich. Aber im Großen und Ganzen bringen wir in jeder Klausur ein neues Thema, einen neuen Sachverhalt oder vielleicht mal einen gleichen Sachverhalt anders verpackt, so dass Sie den auch erstmal wieder erkennen müssen. Also da ist jede Klausur ist eigentlich ein neues Steuerberaterexamen. Die Klausuren sind ja auch alle auf Examensniveau und jede Klausur für sich ist wieder ein neues Steuerberaterexamen. Aber glauben Sie uns wirklich, das ist ein fantastisches Training, weil Sie wirklich in Schritt für Schritt mit jeder Klausur Ihr Wissen ausweiten. Deswegen werden die Noten auch nicht signifikant besser. Mhm. Das ist auch immer das Problem um die Zeit. Da kommt die Verzweiflung immer groß. Ach Gott, noch Fünfer und Sechser und ich sehe kein Licht am Ende des Horizonts und so weiter. Ist vollkommen normal. Sie sind noch 3 Monate vor der Prüfung. Also wenn Sie jetzt schon Vierer schreiben würden und das ist der Durchschnitt ist ja in der echten Prüfung auch nicht besser, dann wären Sie schon fit für die Prüfung. Ja? Also insofern.
Und gerade deswegen ist die Nacharbeit ja so wichtig, weil man dann bei der ersten Nacharbeit merkt, das Thema sitzt vielleicht schon ein bisschen. Bei der zweiten Nacharbeit sitzt das Thema, ist es wieder eine Wiederholung. Und die dritte Nacharbeit, die wir empfehlen, ist quasi geschriebene Klausuren nochmal anzuskizzieren. Ich lese mir die Aufgabe durch, versuche sie nochmal ganz, ganz kurz zu lösen. Auf was muss ich hier eingehen? Und dann gehe ich direkt in die Lösungshinweise. Und hier müsste ein kleiner Aha-Effekt dann langsam kommen. Das Thema habe ich schon mal gehört. Jetzt habe ich es richtig gelöst oder bin in die richtige Richtung gelaufen. Und dann die letzte Wiederholung kommt dann im Examen. Ein viertes Mal falle ich nicht mehr drauf rein. Ich habe das jetzt schon 3-mal bei Knoll nachgearbeitet. Jetzt kann ich es wirklich.
Also, aber wie gesagt, jetzt vor allem im Rahmen des Klausurenkurses noch, Sie sind ja noch sozusagen mittendrin im Klausurenkurs, überhaupt keinen Kopf machen. Das ist im Moment völlig normal und völlig in Ordnung. Also ich habe damals sogar 6er geschrieben noch zu dem Zeitpunkt. Ja, also war der Frust natürlich groß. Heute kann ich rückblickend sagen, ist völlig normal. Das legt sich spätestens im Intensivkurs, werden Sie sehen, was Sie schon alles drauf haben. Das wird nochmal ein richtiger Schlauch. Aber da kriegen Sie auch nochmal so den richtigen Turbo, können Sie da nochmal zünden. Und wie gesagt, lassen Sie sich nicht verunsichern, sondern bleiben Sie cool, bleiben Sie fokussiert und vor allem bleiben Sie strukturiert. Die Videos sind hochgeladen bei uns auf der Webseite, die Prüfungs- oder Sie finden sie auch bei YouTube zum Beispiel, wenn Sie eingeben Prüfungsauswertung YouTube, genau. Da finden Sie diese Videos auch. Und jetzt kommen ein paar Fragen zum Thema Zeiteinteilung, wie man die trainiert.
Erstmal Frage an dich, welche Klausur hat dir am meisten Spaß gemacht bei der Vorbereitung?
Das darf ich jetzt gar nicht sagen, weil ich habe noch Vermögensteuer geschrieben. Da weiß jeder, wie alt ich bin. Die wurde dann irgendwann abgeschafft. Aber Erbschaftssteuer, Vermögensteuer, ja. Das war mein Lieblings.
Und was war dein härtester Tag?
Oh, also am härtesten war schon trotzdem der erste Tag mal mit Verfahrensrecht. Das habe ich gehasst, kam ich überhaupt nicht klar. Ich bin kein Jurist und Verfahrensrecht fand ich schrecklich. Umsatzsteuer war viel zu viel damals schon. Also ja. Ich kann es ja sagen, ich habe 94 mein Examen geschrieben. Und wie gesagt, Vermögenssteuer war ein Traum. Bilanzsteuer lief auch gut. Kapitalanpassung nach BP-Prüfung, ja, war super. Ist ein Thema, was wir übrigens auch rauf und runter vorbereiten und sollte auch wirklich zu den absoluten Prüfungsschwerpunkten gehören, ja, im Rahmen. Und bei Ertragssteuer kam Land- und Forstwirtschaft dran. Ich habe gedacht, ich falle von der Bank. Habe ich natürlich überhaupt nicht gelernt, hat niemand gelernt. War aber nicht so schlimm, das war dann in so einem Erlass geregelt. Und da muss man dann einfach auch cool bleiben. Da sind wir beim Thema mentale Stärke. Da muss man wirklich durchschnaufen. Man ist ja eh in einer totalen Stresssituation. Man muss sagen, boah, Land- und Forstwirtschaft, der Albtraum ist wahr geworden. Erstmal durchatmen, hinschauen, was sie eigentlich genau wollen. Und es war ein Punkt irgendwo in der Ertragssteuer. Also es war dann tatsächlich machbar.
Das ist meistens so, dass die Exotenthemen fett aufschlagen, aber eigentlich dann relativ wenig Punkte geben. Also und selbst wenn man hier die ersten paar Punkte sind meistens sehr einfach und kann man sich noch erarbeiten. Und da gilt wirklich, keine Panik zu haben.
Ja. Ich kann mich erinnern, bei mir kam im Körperschaftsteuerteil, hatte ich ganz viele verdeckte Gewinnausschüttungen und ich hatte ein Eigenkapital, sagen wir mal, von 100.000 und habe ungefähr 5 Millionen VGAs identifiziert, was natürlich nicht stimmen konnte. Und jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder ich fange nochmal von vorne an, was natürlich nicht geht in dem Zeitdruck, oder ich sage, okay, ich hoffe mal, dass ich wenigstens ein paar Begründungen richtig habe. Ich rechne jetzt einfach mit irgendeiner Zahl weiter und schaue, dass ich den Rest noch zu Papier bringe. Und das hat mich dann auch gerettet. Also ich ist dann doch ganz gut ausgefallen. Ist auch so eine Sache, das muss man sich auch antrainieren, dass man weiß, wann man nicht zu viel Zeit verschwenden darf. Das passt übrigens
schon gar nicht nachrechnen nach irgendwelchen Komma, wenn die Bilanz nicht aufgeht. Also da rechne ich jetzt nicht groß nach.
Nee, man hat im Zweifel eh nicht die richtige Zwischensumme. Ja. Also und das ist auch nicht das Kriegsentscheidende. Deswegen, glaube ich, fällt man nicht durch, sondern es geht wirklich um die, denken Sie an die Aufgabenstellung, begründen Sie Ihre Entscheidungen. Ja, wichtig ist wirklich immer, dass Sie herleiten, warum Sie einen Paragraphen anwenden oder einen dann entsprechende Zahl hinschreiben. Die Begründung, und das ist wirklich das Wichtige. Und das ist zum Beispiel auch so ein Thema, bei dem viele Probleme haben. Wie ausführlich muss ich begründen? Und da gibt es natürlich auch keine Faustregel, aber man kann sagen, wenn es so ein Abarbeiten ist von Berechnungen, wie jetzt bei der Erbschaftssteuer, persönlicher Freibetrag, Versorgungsfreibetrag, Steuersatz, da muss man gar nichts begründen. Da schreibt man Paragraphen und die Zahl hin. Ja, wenn man aber eine Entscheidung trifft, wenn man also überlegen muss, ist ein Paragraph anwendbar, muss man prüfen, ob die Voraussetzungen erfüllt sind. Das heißt, wie gesagt, wenn man eine Entscheidung treffen muss und eine steuerliche Schlussfolgerung ziehen muss, dann ist es wichtig, dass man das erläutert. Dann muss man etwas mehr Zeit aufwenden. Und hier in dem Zusammenhang ganz kurz noch zur Frage von Benjamin, der fragt, in den Erbschaftssteuerklausuren werden so viel Gesetzestexte und Verwaltungsanweisungen zitiert. Ja, das ist in der Erbschaftssteuer schon relativ speziell. Also da werden echt viele, viele Verwaltungsanweisungen zitiert. Also Sie können sich darauf verlassen, dass in unseren Lösungshinweisen, dass die schon ähnlich sind dem, was auch in den Originalklausuren verlangt wird. Also insofern, bei der Erbschaftssteuer ist das leider so, dass wir das hinschreiben, was notwendig ist. Sie können es höchstens versuchen, wenn Sie absoluten Zeitdruck haben in der Erbschaftssteuer, zum Beispiel diese Riesenberechnungen, Bewertung Grundvermögen oder Bewertung GmbH-Anteil, Ertragswertverfahren oder sowas, dass wenn Sie merken, Ihnen wird echt die Zeit knapp, dass Sie da vielleicht, ja, dass Sie da ganz, ganz knapp sind, zur Not auch vielleicht ein, zwei Zeilen auslassen, weil da gibt's für wahnsinnig viel Schreiberei im Regelfall wenig Punkte. Also da lassen Sie viel Zeit liegen. Und denken Sie an meine Faustformel, 3,6 Minuten pro Punkt. Können sich ausrechnen, bei der Erbschaftssteuer sind es, glaube ich, 1 Stunde 54. Kann man sich für die anderen Fächer ausrechnen. Und dies ist wichtig, so ein bisschen dieses Zeitmanagement, also Zeiteinteilung trainieren. Legen Sie fest, wie lange Sie für die jeweilige Aufgabe benötigen möchten, vielleicht noch mit einem kleinen Puffer, und halten Sie sich konsequent dran.
Mhm. Ja. Und dann eben, also wirklich Steno schreiben, also wirklich ganz, ganz, ganz kurz schreiben, und so die Basis sollte eigentlich der Korrekturbogen sein. Also wie viel hätte ich mindestens schreiben müssen, ist der Korrekturbogen. Natürlich ein bisschen mehr und ausformuliert, also nicht unbedingt ganze Sätze, aber der Korrekturbogen ist so der Maßstab dafür, was ich hätte schreiben müssen. Und im Zweifel begründe ich mit Bullet Points.
Mhm.
Und die Zeiteinteilung trainiert man eben auch mit dieser Analyse des Korrekturbogens. Also wie viel habe ich geschrieben, war ich zu ausführlich bei den einzelnen Punkten? Und ein Tipp, den wir gleich noch geben bei den organisatorischen Tipps, wir sind schon völlig im Chat verwurzelt, unter Prüfungsbedingungen schreiben. Unbedingt 6 Stunden jetzt einhalten oder 6,5. Bei 6,5 sage ich auch noch nichts, aber wirklich mit dem Ziel zu schreiben, nach 6,5 Stunden höre ich auf, weil nach 7 Stunden treffe ich mich zum Bier trinken mit meinen Kumpels. Das soll wirklich das Ziel sein und nicht mehr, ich mache dann einen Strich und schreibe weiter, sondern sie gehen die Klausur ganz anders an, wenn sie wirklich sich vornehmen, ich darf nur 6 Stunden brauchen. Also ich kann für mich sprechen, ich hatte nach 6 Stunden einfach gar keine Lust mehr, die Klausur weiterzuschreiben. Und für mich war das eine ganz natürliche Intention, nach 6 Stunden fertig zu sein. Und ich habe dann auch aufgehört. Aber Sie werden merken, Sie gehen ganz anders an die Klausur ran. Sie lesen schneller, Sie schreiben schneller, Sie blättern schneller.
Also, Theresa fragt, ob diese blockweise Arbeiten, ist ja eigentlich genau das, was ich gesagt habe, dass man die Fächer in Blöcken arbeitet. Das bringt einem, zum einen taucht man wirklich in das Fach ein, zum anderen hat man auch so mental irgendwie einfach ein positives Gefühl, dass man was durchgearbeitet hat. Im HGB oder im BGB gab es meines Wissens, bin aber kein Jurist, aber ich habe nichts mitbekommen, dass es da relevante Änderungen gab, die jetzt gegenüber dem Kursbeginn im Mai 2025, also wir sind da normalerweise auch immer up to date, wenn es da irgendwas gegeben hätte, hätten wir sie auch entsprechend informiert. Und wenn man einen Grundlagenkurs, ob man einen Grundlagenkurs besuchen muss, wenn man sich noch wenig mit Steuern beschäftigt hat, auf jeden Fall. Ich gehe davon aus, dass Sie vielleicht beabsichtigen, 2027 in die Prüfung zu gehen. Insofern wäre es natürlich sinnvoll, gerade wenn Sie sich noch nicht viel, dass Sie sich ein solides Grundlagenfundament schaffen. Ich sehe unsere Moderatorin, die Nicole, beantwortet hier auch schon fleißig die Fragen. Also wir versuchen das hier sozusagen just in time zu machen.
Eine Frage war auch, wenn ich keine Freistellung habe im Zweitversuch, kann ich die Prüfung trotzdem schaffen? Natürlich. Das Gute an der Freistellung wäre, dass Sie den Kopf vielleicht frei kriegen, aber Sie haben ja schon ein sehr, sehr gutes Fundament. Und hier geht es wirklich auch darum, wirklich Klausurentraining, Prüfungsschwerpunkte sicherstellen und dann wirklich mit einer Klausurroutine in die Prüfung gehen. Und das kann man auch am Wochenende und zum Teil abends schaffen. Ich würde trotzdem vielleicht versuchen, mit dem Arbeitgeber zumindest mal 2 Wochen vor der Prüfung einzuhandeln.
Ja, genau. Dann Korrekturfrist abgelaufen, nochmal Korrektur zu lassen. Also normalerweise nein, weil wir natürlich unsere Korrektoren so einteilen. Die sind natürlich, die müssen sich ja in die Klausuren einarbeiten und die auch vorbereiten. Und die sind jetzt sind die mit den IK-Klausuren dann beschäftigt, wenn die IKs losgehen. Da sind die Kapazitäten nicht da, jetzt nochmal Klausuren zu korrigieren, die im März oder im April geschrieben wurden. Ja, aber
es hat ja noch genug Klausuren. Also die Klausuren 16 bis 27 kann man weiterhin einreichen. Also nur die Klausuren 1 bis 15 zumindest mal bei uns sind nicht mehr einreichen.
Und Jan liefert mir hier gerade eine Steilvorlage, und zwar da geht es um das Thema, ob es mehr Sinn macht, geschriebene Klausuren nochmal unter Prüfungsbedingungen zu schreiben oder in einer Art Schnelldurchlauf.
Genau, dieser Schnelldurchlauf, das war das, was ich meinte, dritte Nacharbeit. Entweder, wenn ich meine Bilanzwoche habe, dass ich alle Klausuren nochmal ganz kurz durchlaufe, ich lese die Aufgabenstellung, schreibe ganz kurz die Prüfung zusammen, innerhalb von 2 Stunden mache ich die 6-stündige Klausur und gehe dann direkt in die Lösungshinweise.
Wir haben da auch noch was im Köcher, das nennt sich 30 Tage Klausurensprint. Ich möchte aber ganz kurz noch auf die Frage von Rolf eingehen. Man hört immer, dass die Knollklausuren schwerer sind, eine grobe Angabe machen. Also Rolf, ich kann Ihnen sagen, dass wenn man zum Beispiel über den Klausurenkurs hinweg den Durchschnitt nimmt oder über einen Intensivkurs hinweg, die Knollklausuren nicht wesentlich vom Originaldurchschnitt abweichen. Das ist jetzt keine schöne Nachricht. Das heißt nämlich, dass der Originaldurchschnitt auch nicht besonders gut ist. Die Knollklausuren sind nicht, es gibt sicher mal einen Ausreißer nach oben oder nach unten, weil das ist ja keine statische Linie, Schwierigkeitsgrad des Steuerberaterexamens. Es gibt auch Jahre, da ist mal der eine Tag leichter, der andere schwerer. Und genauso ist es bei unseren Klausuren auch. Aber wir orientieren uns sehr, sehr eng an den Originalklausuren. Und wie gesagt, unsere Notendurchschnitte schwanken so im Wesentlichen eigentlich oder hauptsächlich so in der Gegend der Originaldurchschnitte.
Und deswegen sind ja dann die Prüflinge auch besser im Examen, weil sie dieses Niveau schon trainiert haben. Mhm. Und dann quasi...
Also wir fragen ja auch immer jedes Jahr nach der Prüfung ab, wenn die Ergebnisse versendet werden, dass wir sagen, wie war die Einschätzung und wie war die echte Note. Und da schreiben ja die Teilnehmer auch immer, was haben sie zum Beispiel während dem Knollklausurenkurs so für Noten gehabt, wie haben sie sich nach der Prüfung gefühlt und wie war dann die echte Note. Und das ist ganz interessant, die hatten in den Kursen dann zum Teil, sage ich mal, ganz ordentliche Noten, haben sich nach der Prüfung lausig gefühlt, ja, und hatten dann tatsächlich ungefähr die Noten, die sie auch bei Knoll hatten. Also das Gefühl war schlechter, als dann tatsächlich das, was hinten bei rausgekommen ist. Übrigens auch noch dann für die Prüfung ein Tipp, verlassen Sie sich da nicht auf Ihr Gefühl da und denken Sie schon gar nicht über Rücktritt nach, weil man vertut sich da wirklich ja. höllisch. Also verlassen Sie sich da ein bisschen auf das, was Sie die Noten, die Sie im Knollkurs hatten. Also das ist schon ein ganz guter Gradmesser dafür, wie Sie in der Prüfung abschneiden.
Wir können vielleicht zum Thema Rücktritt auch was sagen. Also man hat zukünftig nichts mehr zu verlieren.
Nein, Sie haben vielleicht, also das ist jetzt kein wirklicher Trost, aber sollte es jetzt nicht klappen, ja, in diesem Jahr und sollte es vielleicht sogar auch 27 nicht klappen und Sie sollten im Drittversuch sein, dann spielt das keine Rolle, weil ab 28 kommen die neuen Regeln und alle, die 27 im Drittversuch scheitern, dürfen in 28 nochmal von vorne antreten. Ist jetzt überhaupt nicht das Ziel, also ich will das jetzt auch nicht schönreden, aber ich kann nur als die Botschaft mit auf den Weg geben, ja, auf jeden Fall antreten und zwar
und abgeben. Jetzt
und abgeben. Also 26, 27 antreten und abgeben. Sie haben nur eine Chance, Sie haben kein Risiko, weil die Regelung, dass man nach dem Drittversuch raus ist aus dem Rennen, wird aufgehoben. Und das ist natürlich schon auch ein Aspekt, den man einfach im Hinterkopf haben sollte, um vielleicht den Druck ein bisschen zu verringern.
Genau. Eine Frage hier ist, gibt es eine Übersicht, welche Themen in welcher Klausur bei uns in den Kursen behandelt wurden? Nach jedem Klausurenkurs gibt es eine Übersicht über die Themen. Beim Klausurenvorbereitungskurs gab es die schon. Beim Klausurenkurs gibt es die erst zum Ende des Kurses, weil wir ja nicht spoilern wollten. Beziehungsweise in den Lösungshinweisen steht oben der Themenblock der geschriebenen Klausur schon drin. Also können Sie sich im Zweifel vorher schon ziehen, wenn Sie es vorher brauchen, sonst am Ende des Klausurenkurses oder in den Klausuranalytics sehen Sie es natürlich auch.
Die KVK-Klausuren kann man natürlich nicht mit dem Examen vergleichen. Das sind, wie der Name sagt, Klausuren-Vorbereitungskurs-Klausuren. Die führen auf spezielle Themen hin. Das sind so zentrale Basisthemen, also Grundlagenthemen. Das heißt, es sind so Grundlagenthemen zu den einfachen Prüfungsschwerpunkten in den einzelnen Fächern. Es geht eher mal darum, sie ans Klausurenschreiben heranzuführen. Sind ja auch viel kürzer wie die echten Klausuren. Also die KVK-Klausuren kann man nicht mit dem Examen vergleichen. Und wie gesagt, die sind natürlich auch immer speziell auf ein Thema. Und da die nicht so lang sind, kann man auch nicht viele verschiedene Themen dort platzieren. Aber
das Thema von Sabrina ist ein ganz, ganz wichtiges. Wie man vorgehen soll bei neuen, noch nicht geschriebenen Klausuren, ob man direkt unter Prüfungsbedingungen schreiben soll oder besser erst einmal mit der Lösung erarbeiten. Niemals mit der Lösung erarbeiten. Direkt schreiben unter Prüfungsbedingungen und die Lösung wirklich erst ganz zum Schluss für die Nacharbeit zur Hand nehmen, weil Sie müssen oder ihr müsst den roten Faden finden in der Klausur. Und selbst wenn es am Ende nicht viele Punkte gibt, aber einfach erkannt zu haben, das ist das Thema und das ist das Thema, das ist so essentiell, dann auch fürs Examen da weiterzukommen und dann mit der Nacharbeit die Lösungshinweise durcharbeiten, intensiv durcharbeiten natürlich, aber die Klausuren sollten jetzt unter Prüfungsbedingungen geschrieben werden.
Mascha?
Sie?
Mascha. Ich sage einfach mal Mascha. Also die Durchschnittsnoten, ich habe es jetzt schon ein paar Mal gesagt, lasst euch wirklich nicht durch die Noten verunsichern. Zum einen jede Klausur neues Thema, neue Schwierigkeit, neuer Stoff, neues Steuerberaterexamen. Und zum anderen, ihr wisst nicht, wie die Noten der Mitbewerber zustande gekommen sind. Das ist Fluch und Segen. Also diese Statistiken, die man sieht, wo man die Noten vom Gesamtkurs sieht, das ist Fluch und Segen zugleich. Natürlich einerseits beruhigt sein, wenn man besser ist als der Durchschnitt, andererseits verunsichert es einen, wenn man sieht, da haben andere ja gute Noten geschrieben. Aber bitte, bitte, bitte immer mit Vorsicht genießen. Sie wissen nicht, sind es Erst-, Zweit- oder Drittschreiber. Sie wissen nicht, haben die 6 Stunden, 12 Stunden oder 18 Stunden an der Klausur geschrieben. Sie wissen nicht, mit welchen Hilfsmitteln sie gearbeitet haben und, und. Also Sie wissen nicht, unter welchen Umständen diese Klausuren zustande gekommen sind. Und deswegen, das soll ein Anhaltspunkt sein, aber keinesfalls auf jeden Fall verunsichern. Also der Schnitt ist sicherlich geprägt auch von Leuten, die da einfach ja auch nicht unter Prüfungsbedingungen schreiben. Also da bitte nicht zu sehr, sich nicht zu sehr verunsichern lassen. Und zu der S06 kann ich gerade im Moment nichts sagen. Ich bin ja Erbschaftssteuer- und Landsteuerrecht.
Aber die Frage gerne ins Forum stellen. Also unsere Dozenten geben da sehr, sehr gute und hilfreiche Tipps.
Genau, vielleicht auch wirklich nochmal der Hinweis, nutzt das Forum jetzt. Ja. Wir haben ja vorhin Betreuer, die ja wirklich mit einer Engelsgeduld alle Fragen beantworten.
Tag und Nacht,
ja, der Micha Czerwonka, also der im Balanzsteuerrecht, der schreibt wirklich Tag und Nacht, habe ich manchmal das Gefühl. Also wenn so Fragen sind oder auch tatsächlich, hey, die Klausur ist mir überhaupt nicht gelegen, einfach wirklich auch im Forum stellen. Es gibt keine doofen Fragen oder sonst was, sondern wir würden versuchen wirklich alles, euch da zu helfen. Ansonsten bei so einer Klausur, die so wirklich echt schwer war oder als schwer empfunden wurde und schief lief, besonders intensiv nochmal nacharbeiten. Dann ist vielleicht einfach auch, vielleicht kommt da irgendwo dann auch die Erkenntnis, woran.
Genau, als Faustregel würde ich sagen, jede Klausur nacharbeiten. Also die erste fachliche Nacharbeit sollte immer drin sein, weil auch jemand geschrieben hat, ich komme gar nicht dazu, alle Klausuren nachzuarbeiten. Also die erste Nacharbeit sollte immer dabei sein. Das muss einfach drin sein. Die zweite Nacharbeit mit dem Kobo finde ich auch noch essentiell, aber im Zweifel können Sie die überspringen. Und besonders diese dritte Nacharbeit, die Klausuren nochmal kurz schreiben, da würde ich mir mindestens die schweren Klausuren oder die Klausuren vornehmen, wo Prüfungsschwerpunkte dran kamen, die einfach noch nicht sitzen. Also das ist optional, die dritte Nacharbeit. Die würde dann auch mit dem Klausurensprint nochmal kommen. Also wirklich, das ist unser 30-Tage-Plan vor der Prüfung. Wer kriegt denn jeder, der
erzählen wir gleich noch genau.
Genau, was erzählen wir gleich noch. Dann kommt nochmal so punktuell die wichtige Nacharbeit. Aber Sie müssen nicht unbedingt alle Klausuren dreimal nachgearbeitet haben. Und selbst die zweite Nacharbeit kann man ganz, ganz schnell machen. Und dafür sollten ja auch unsere Klausur-Analytics, da sollten die ja auch helfen, dass man hier wirklich viel, viel schneller vorankommt und fokussiert darauf geht, was waren wirklich meine Schwächen in der Klausur. Und das zeigen diese Analytics ja auch perfekt. Wir dürfen nicht vergessen, dass wir auch organisatorische Tipps noch geben wollen.
Ja.
Aber was sind denn unsere allgemeinen Tipps? Also wir haben nämlich auch noch sehr, sehr viele Tipps für das digitale Examen. Also die meisten werden ja wahrscheinlich das Examen digital schreiben. Das ist ja auch unsere Empfehlung, weil hier die Korrektur ganz, also einfacher ist für den Korrektor und auch lesbarer, die Schrift. Und da haben wir einige Tipps auf Lager. Aber so allgemein, wie ich schon sagte, also wirklich jetzt unter Prüfungsbedingungen schreiben, sich schon mal den Prüfungstisch so einrichten, wie ich dann auch angenehm in der Prüfung schreiben kann. Also ich weiß ganz genau, wie ich meine Gesetze und wo die Richtlinien lagen. Das, was ich am meisten brauche, ist natürlich hier in Blätter.
Ja, nur hinterm Bildschirm zum Beispiel ist ja kein Platz, muss man auch berücksichtigen. Der Tisch ist, glaube ich, 1,20 auf 90, wenn ich es richtig weiß. Oder vielleicht muss man auch ist es unterschiedlich, weil da kann man nachfragen, wie groß ist der Tisch und sich schon mal überlegen, wie man die Sachen auch legt.
Genau. Das gab es bei mir damals noch nicht, diesen Laptop-Ständer. Aber was sind denn die Tipps fürs digitale Schreiben?
Naja, gut, die Tipps fürs digitale Schreiben sind, dass man es erstens mal lang genug prüft, dass man sich überlegt, wie man mit dem Editor am besten zurechtkommt. Mache ich mir einen digitalen Schmierzettel, hänge ich mir den oben irgendwo in die Seite rein. Dann möglichst keine Kurzbefehle sich dran gewöhnen, weil die dann in dem echten Editor auch nicht.
Wobei manche sind ja erlaubt.
Manche sind erlaubt, das sieht man. Also das, genau. Man kann ja bei den Kammern ausprobieren, den Originaleditor, und unserer ist dem Originaleditor ja auch nachgebaut.
Genau. Und wir haben ja auch die Shortcuts, die erlaubt sind, da haben wir eine Übersicht. Und die soll man wirklich auch nutzen und trainieren, weil die sind natürlich Gold wert und sparen sehr, sehr viel Zeit. Dieses digitale Schmierblatt, also man kann ja kein extra Blatt nehmen, aber dann nimmt man die Seite ganz unten oder macht sich da irgendwo einen Bereich. Weil was eben geht in diesem Editor ist Copy-Paste. Also ich kann Seiten hinzufügen, ich kann Sachen hin und her schieben. Und das kann ich halt handgeschrieben nicht so gut. Gut, die Frist ist eh abgelaufen fürs
Ja, Sie haben sich ja jetzt schon entschieden. Also deswegen, also wenn Sie sich entschieden haben, dann ist, also generell gilt natürlich vielleicht noch auch mal ganz allgemein, je nachdem, wo Sie schreiben, schauen Sie sich den Anfahrtsort an, ob da irgendwelche Baustellen aus dem Boden sprießen. Ja, das sind Kleinigkeiten. Dann auf einmal stehen Sie in der Sperre, kommen nicht rechtzeitig zur Prüfung.
Stammstrecke also, gesperrt.
Schon mal, so banal es ist, schon mal sozusagen Anfahrt, wie lange brauche ich? Sind da womöglich irgendwelche Hindernisse? Und dann je nachdem, wenn Sie digital schreiben, das Setup trainieren, ja, oder wenn Sie mit
diesen Laptop-Ständer auch sich einen besorgen,
ja,
wenn er zugelassen ist,
da sind die Kammern auch unterschiedlich unterwegs, also bei der zuständigen Kammer nachfragen, wie gesagt, dann am besten auch schon auf dieser Cherry-Tastatur trainieren, das ist ja die,
wenn es die noch gibt,
wahrscheinlich ausverkauft, ja, das ist die
5000 Teilnehmer oder Prüflinge, diese Cherry-Tastatur,
ja, aber die schreiben ja nicht alle digital, ich schätze mal so ungefähr 50% würde ich mal schätzen, gehen in die Prüfung digital. Und das, wie gesagt, das muss man einfach tatsächlich entsprechend prüfen.
Dann gibt es ja auch diesen Tipp mit den Tabellenspalten.
Also genau, dass man sich schon rechtzeitig, dass man sich schon eine Tabelle im Grunde genommen, also dass man sich, wenn man jetzt bei Bilanzen ist oder in der Erbschaftssteuer, dass man sich eine Tabelle macht und dass man auch darauf verzichtet, wenn man zu viel Spalten hat, zum Beispiel die wieder rauszulöschen. Ja? Sondern dass man sich vielleicht am Anfang einfach ein paar Tabellen hinlegt, schon mal sozusagen, also erstellt und sich die dann runterzieht oder Copy-Paste macht. Also da muss man seine eigene Technik entwickeln.
Beziehungsweise mit der Klausurroutine weiß man dann, wie viele Spalten brauche ich für meine Bilanz, wie viele Spalten brauche ich für einen Buchungssatz und so weiter. Also das kann man ja sehr, sehr gut trainieren.
Vielleicht noch einen organisatorischen Hinweis, der uns vor der Prüfung immer sehr auf Trab hält, ist die Frage, muss ich die Ergänzungslieferungen noch einsortieren? Es kommt ja der Beck-Verlag, schafft es also in jedem Jahr, irgendwie kurz vor der Prüfung noch Ergänzungslieferungen auszuliefern. Und dann kommen bei uns natürlich immer die aufgeregten Anrufe an, muss ich die noch alle einsortieren, meine Markierungen und so weiter und so fort. Ja. Wir können nichts anderes sagen, als was im Hilfsmittelerlass steht. Die Prüfung, die Gesetze haben den Rechtsstand im Zeitpunkt der Prüfung und des Vorjahres zu enthalten. Das heißt, sie müssen sie einsortieren. Es sei denn, aber wir geben ja mal Empfehlungen ab. Es sind, wie zum Beispiel jetzt bei den Reisekosten, sind Pauschalen drin für das Jahr 26. Sie brauchen aber in der Ertragssteuerklausur das Jahr 25. Also wenn es da eine Ausnahme gibt, weisen wir darauf hin. Aber ansonsten müssen Sie es bis zum Schluss einsortieren, so lästig es ist. Aber auch vielleicht noch so ein kleiner Tipp. Wenn Sie mal wirklich keinen Bock zum Lernen haben und wenn es abends spät ist und wenn Sie schon 8 Stunden auf der Uhr haben und Sie haben ein schlechtes Gewissen, dann sortieren Sie Ihre Ergänzungslieferungen nach. Dann haben Sie das Gefühl, Sie machen noch ein bisschen was fürs Examen. Und wie gesagt, das ist eine lästige und nervige Arbeit, aber die können wir Ihnen leider nicht ersparen. Und heben Sie sich die einfach für so Momente auf, wo einfach nichts mehr in den Kopf reingeht.
Oder Sie haben einen Teenager, der sich langweilt und der sich ein bisschen Geld dazu verdienen möchte, dem geben Sie es mit Anweisung, hier Ergänzungslieferungen einzusortieren. Wir können vielleicht auch auf die häufigsten Fehler noch kurz eingehen.
Ja, was sind denn die häufigsten Fehler, Alex?
Ja, also insbesondere, was wir vorher gesagt haben, hier immer noch sich im Lernen befinden und zu spät in diesen Klausurmodus zu starten. Also wie du gesagt hattest, jetzt wirklich nur noch Klausuren schreiben, Klausuren nacharbeiten und mit den Klausuren lernen, weil so lernt man auch viel, viel schneller. Man liest sich den Lehrbrief 10-mal durch und es ist immer noch nicht festgesetzt, während mit der Klausurlösung, mit der tatsächlichen Aufgabe, da ist wieder der so und so gestorben, weil er von der Leiter gestürzt ist oder wie die Aufgabenstellungen auch immer landen.
Oh, wir lassen uns da immer was einfallen.
Eben, und das bleibt wirklich auch im Hirn hängen. Und deswegen, also mit den Klausuren dann, ich weiß noch damals, das fand ich immer das Erfrischende, diese Klausursachverhalte und so übel die Klausuren auch immer waren, aber das hat einen dann doch immer ein bisschen aufgemuntert. Und dann die Klausuren nicht ordentlich nacharbeiten, also die Klausuren nicht zu analysieren, wie war meine Performance in der Klausur, also nicht, oh, habe ich jetzt eine 4 oder eine 5 geschrieben, darum geht es gar nicht, sondern wie war mein Zeitmanagement in der Klausur, habe ich die Fußgängerpunkte alle abgreifen können und hier mit diesem Fehlertagebuch arbeiten, das ist eben ganz, ganz wichtig. Ein wichtiger Punkt ist eben auch, hier nicht zum Perfektionismus zu verfallen, sondern wirklich, es zählt 80-20 oder 50-50.
Das Pareto-Prinzip.
Genau, die 50 Punkte. Sie werden keine 1 weder in den Knollklausuren noch im Examen schreiben. Es zählt die 4. Die 4 ist quasi die 1. Und darauf hinarbeiten und sich wirklich nicht demotivieren lassen, wenn eine 5 kommt. Eine 5 ist eine Note vor der 4 und die 4 ist das Ziel. Also und da geht es wirklich um das Training, so viel wie möglich die Klausuren geschrieben zu haben.
Also wir haben ja noch eine ganze Menge Fragen, die wir auch noch beantworten. Aber bevor wir das machen, würde ich ganz gern vielleicht noch zum Abschluss einfach noch mal zusammenfassen, bevor du noch mal auf unseren Klausurensprint eingehst. Also wie gesagt, ganz wichtig, erster Schritt ist wirklich die Analyse der Prüfungsschwerpunkte. Sucht euch die Prüfungsschwerpunkte zusammen, macht euch in irgendeiner Form eine Übersicht über die Prüfungsschwerpunkte. Macht euch einen Lernplan für die Zeit, die ihr jetzt zur Verfügung habt. Und wenn ihr keine Freistellung habt, dann sind es halt nur wenige Stunden am Abend oder am Wochenende. Aber teilt euch die Zeit, die ihr habt, wirklich in Lernabschnitte ein. Wiederholt, arbeitet hauptsächlich Klausuren nach, keine Theorie mehr und vor allem keine Exotenthemen. Fokussiert euch auf die Schwerpunktthemen, das sind 50, 60, 70%. Also damit ist da verliert ihr keine Zeit unnötig und die müssen sitzen. Arbeitet die Fächer bündelweise nach oder blockweise nach, das ist ganz, ganz wichtig. Und schreibt jetzt und übt jetzt die Klausuren, die ihr aktuell noch neu schreibt, unter Prüfungsbedingungen. Es ist völlig normal, dass ihr euch schwer tut. Es ist völlig normal, dass ihr noch viel zu lang braucht. Es ist völlig normal, dass ihr das Gefühl habt, ihr steht jedes Mal wieder vor einem Berg. Also bitte nicht verzweifeln. Ich habe ein, zwei Mal hier schon gesehen, am liebsten zurücktreten. Nein, es ist ja jetzt noch echt viel Zeit. Ihr habt ja jetzt erstmal, ihr könnt jetzt richtig loslegen erstmal. Als wir das Examen gemacht haben, da war es üblich, dass die Freistellung frühestens am 1. Juli bei den meisten am 15. Juli angefangen hat. Also ich war noch gar nicht in der Freistellung zu dem Zeitpunkt und habe auch Vollzeit gearbeitet. Also,
und wir haben es auch geschafft.
Ja. Und die Prüfung ist ja bekanntermaßen seit 80 Jahren gleich. Also man kann jetzt auch nicht sagen, die wäre anders gewesen. Nein, also wirklich bitte, bitte, bitte nehmt es mit. Mit der richtigen Taktik und Strategie und mit dem roten Faden, ja, und den konzentriert und konsequent verfolgen, ist das wirklich machbar.
Und das richtige Mindset,
ja.
Das Mindset und das Selbstvertrauen in sich selber. Nach diesen 3 Monaten könnt ihr wirklich was. Und wenn ihr die konsequent durcharbeitet, habt ihr vielleicht nicht das Gefühl, dass ihr was könnt, aber geht trotzdem voller Power und Selbstbewusstsein in die Prüfung und liefert ab. Und dann wird es auch wirklich erfolgreich.
Ja, Benjamin fragt nochmal, ob die Klausuren nicht einen Ticken härter sind als das Examen. Ja, mal vielleicht die eine ja, die andere nein. Also ich sag mal so, im Intensivkurs sind sie sicher am oberen Level. Aber das ist ja auch unser Ziel, euch zu trainieren. Jetzt wollten wir aber noch, wir haben so viel, aber ich freue mich total, dass ihr so viel Fragen stellt und so interessiert seid, weil das zeigt ja, dass wir mit der Sendung auch den richtigen Nerv treffen. Und wir machen das auch gerne nochmal, wenn es euch wichtig ist oder wenn ihr das haben wollt, dann kommen wir gerne in 4 oder 6 Wochen nochmal
Wir haben auf jeden Fall in unseren Kursen auch noch solche Formate mit,
genau,
mit dem Live-Chat.
Jetzt haben wir ja so viel über Struktur und roten Faden und so weiter gesprochen. Da haben wir natürlich für euch auch noch was in der Tasche. Alex, erzähl doch mal unserem berühmten 30-Tage-Klausurensprint. Der Name ist geschützt, ja? Also.
Genau. Also was ist der 30-Tage-Klausurensprint? Wie wir am Anfang gesagt haben, da geht es um die Prüfungsschwerpunkte. Und was wir auf jeden Fall sicherstellen wollen, ist, dass die Prüfungsschwerpunkte bei euch sitzen im Examen. Wie machen wir das? Wir haben diese drei, haben wir euch einen Lernplan oder stellen euch einen Lernplan zur Verfügung, der quasi von 30 Tage zum Examen runterzählt, mit jeweils einem freien Tag, also es sind mehr als 30 Tage.
Und das Probeexamen ist eingebaut,
34
die drei Tage.
Genau. Und haben die Fächer blockweise abgebildet in diesem Lernplan und die Prüfungsschwerpunkte, die einfach sitzen müssen. Die sind da abgebildet mit den entsprechenden Klausuren aus dem Klausurenkurs als Beispiel. Wer jetzt kein Knoll-Teilnehmer ist, kann irgendwelche anderen Klausuren dafür nehmen, aber eben, wir müssen ja irgendwelche Klausuren zugrunde legen. Und die arbeitet man Tag für Tag ab. Und dann hat man quasi nach der Woche Bilst, weiß man, man hat die Prüfungsschwerpunkte jetzt zum vierten Mal nachgearbeitet und die sitzen dann normalerweise auch.
Genau. Also wir haben quasi Ausgangspunkt, ist da sind die Prüfungsschwerpunkte, von denen wir schon oft gesprochen haben, fächerweise im Block und haben dann rausgesucht, zum Beispiel bei der Erbschaftssteuer, Prüfungsschwerpunkt, Bewertung, Betriebsvermögen, Bewertung im Ertragswertverfahren, im Substanzwertverfahren. Und dann haben wir zu jedem Thema die Klausur-Teilsachverhalte angegeben, in denen das Thema behandelt wird. Also wir haben ja nicht eine ganze Klausur immer zu so einem Prüfungsschwerpunkt. In jeder Klausur sind ja mehrere Prüfungsschwerpunkte. Wir haben also die Klausuren aufgebrochen nach Prüfungsschwerpunkten und ordnen jetzt immer eine Teilaufgabe einem Prüfungsschwerpunkt zu. Und so könnt ihr ganz gezielt die Prüfungsschwerpunkte in den einzelnen Fächern blockweise wiederholen. Und wie gesagt, das ist darauf ausgelegt, das startet so 40 Tage vor dem Examen, dass man dann das Probeexamen, haben wir noch die 3 Tage Probeexamen mit eingebaut, dass es quasi ein, sage ich mal, von uns erarbeiteter Lernplan für die letzten 30 Tage vor der Prüfung. Deswegen der Name Knoll Klausurensprint, 30 Tage Klausurensprint.
Genau, man sprintet durch die Klausuren nochmal durch. Wir haben noch was anderes im Köcher, nämlich die Originalprüfungsaufgaben des Jahres 23. Die wurden ja jetzt veröffentlicht von der Bundessteuerberaterkammer oder vom Bundesministerium der Finanzen, aber eben nur die Aufgaben. Wir warten jetzt auf die Lösungshinweise, die von der Bundessteuerberaterkammer veröffentlicht werden oder der Lösungsvorschlag, der erarbeitet wird von der Kammer. Und die sind aber auf den Rechtsstand, also Prüfungsjahr 23. Was wir machen werden, ist fortschreiben auf den Rechtsstand 2025, sodass sie das quasi, dass ihr das quasi nutzen könnt für die Prüfungsvorbereitung als quasi wie eine kleine Prüfungssimulation nochmal mit dem Rechtsstand 2025, also für die diesjährige Prüfung. Und wir haben auch die Prüfungsaufgaben der Vorjahre, die natürlich den Rechtsstand der Vorjahre haben, aber es ist auch nochmal ein gutes Training.
Ist auch ein gutes Training, genau. Und ich gehe nochmal so ganz querbeet durch. Also einmal Umwandlungssteuerrecht kommt natürlich im Intensivkurs dran. Also das haben wir auch vor allem in den letzten Jahren immer ausreichend abgedeckt. Da hatten wir immer eine recht hohe Trefferquote auch. Sebastian hat dieses Jahr einen Drittversuch. Also wie gesagt, wer in 27 im Drittversuch scheitert, kann 28 nochmal neu anfangen. Wer 26 im Drittversuch scheitert, soweit ich weiß, wir haben ja nur den Gesetzesentwurf bisher zu Gesicht bekommen, ist das nicht vorgesehen. Die 27 Knollklausuren decken die wesentlichen Themengebiete ab. Wir können natürlich nicht wirklich jedes Thema erfassen. Insofern ist die Kombination von Klausurenkurs und Intensivkurs natürlich ideal, weil wir da auch nochmal versuchen, die Themen, die vielleicht im Klausurenkurs noch nicht abgehandelt wurden, auch noch mit abzudecken. Aber ich sage mal, die Prüfungsschwerpunkte sind auf jeden Fall abgedeckt. 27 Klausuren reichen halt nicht. Also wenn Sie nur den Knoll-Klausurenkurs gemacht haben, sollten Sie zumindest, ich sage es jetzt ungern, aber zumindest beim anderen Anbieter noch andere Klausuren schreiben, weil es einfach von der Zahl her grundsätzlich nicht ausreichend ist. Ja? Oder wir empfehlen halt immer, mindestens 30, aber eigentlich 50 Klausuren, also irgendwo zwischen 30 und 50 Klausuren zu schreiben. Das hängt ein bisschen ab davon, wie viel Zeit man auch für die Nacharbeit hat.
Es gibt ja auch sehr, sehr viele Klausuren in der Steuer und Studium, also in der Zeitschrift, insbesondere in dem Klausurentrainer, wo ja die Steuerfachschulen sogar eine Dozentenbesprechung mit dazugeliefert haben. Also das ist auch nochmal ein sehr wichtiger Tipp, sich die Steuer und Studium anzuschaffen und hier damit Klausuren zu trainieren.
Welchen Lehrgang würden wir jemandem empfehlen, der keine soliden Grundlagen hat, aber die also quasi 27 in die Prüfung gehen wird? Also ich meine, natürlich unser Techsecutive-Programm ist super, weil das nimmt sie von vorn bis hinten an die Hand. Wenn Sie den Techsecutive, wenn Ihnen das zu viel ist oder zu starr ist, dann würde ich auf jeden Fall empfehlen, den Fernunterricht mit den Fallstudien, um das Wissen aufzubauen, und dann einen Einstieg ins Klausurtraining über den Klausurenvorbereitungskurs und dann eben weiter mit dem Klausurenschreiben. Aber da müssen Sie auf jeden Fall Wissen aufbauen. Ist im Prinzip vom zeitlichen Horizont her perfekt, weil bei uns fängt der Fernunterricht hat angefangen. Ja. Also 15 Monate vor der Prüfung anzufangen, ist unserer Meinung nach der perfekte Zeitpunkt.
Ja. Ja.
Genau. Und
Die Frage hier, wie sollte man im Examen reagieren, wenn man wirklich gar nicht versteht, was man genau tun soll, die Aufgabe nicht versteht, man gefühlt ein Blackout hat.
Das sehe ich gar nicht,
die Frage. Was ist da unser Tipp? Von Burzak.
Ah, Burzak. Ach Gott, bei mir geht es hier noch ganz weit runter, ja.
Also, das kommt drauf an, ob das jetzt, Sie müssen ja nicht mit dem, oder ihr müsst ja nicht mit dem Aufgabenteil starten, der hier am schwersten fällt. Vielleicht lässt man den erstmal aus und macht die anderen Aufgabenteile, die vielleicht etwas einfacher sind. Aber wenn man dann wieder zu diesem Aufgabenteil zurückkehrt, also man sollte natürlich auch bei den anderen Teilen die Zeit einhalten und dann wieder zu diesem Aufgabenteil zurückkehren. Im Zweifel stöber ich erstmal im Abkürzungsverzeichnis und versuche mir irgendwie herauszufinden, ja, was finde ich zu Land- und Forstwirtschaft, welcher Paragraph ist das überhaupt in der im Einkommensteuergesetz, und hangel mich am Gesetz durch oder hangel mich an, vielleicht gibt es einen besonderen Erlass dazu, wenn es ein Exotenthema ist. Also da ist wirklich der Tipp, durchatmen, erstmal ausblenden und die Sachen machen, die ich verstehe, und dann weitermachen mit dem Teil, der mir besonders schwer fällt.
Also Frau Anter, nach dem Klausurenkurs auf jeden Fall einen Intensivkurs. Daniela braucht noch Fachliteratur. Das würde ich tatsächlich jetzt langsam versuchen zum Klausurlösen. Das würde ich versuchen, jetzt wirklich wegzulassen.
Da ist die Frage, ich meine, wie war die Nacharbeit bisher? Also sind die Klausuren ordentlich nachgearbeitet worden? Da kann ich mir schon vorstellen, dass hier vielleicht noch ein bisschen was fehlt.
Josephine fragt, ob sie die Richtlinien auch einsortieren soll. Also für die Richtlinien gilt grundsätzlich das Gleiche wie für die Gesetze und für die Erlasse. Ich sag mal so, ja, es ist Ihnen noch keine aufgefallen, die Ihnen fehlt, aber allein, dass Sie schon jetzt drüber nachdenken und vielleicht in der Prüfung denken, Hilfe hätte ich es doch oder sonst was, sparen Sie sich den Stress, sortieren Sie sie ein, dann stellt sich die Frage einfach nicht und Sie kommen auch nicht in eine doofe Situation. Das ist das, was ich immer sage. Manche beschäftigen sich viel, viel länger mit der Frage, soll ich einsortieren, soll ich nicht, soll ich machen, oder was kann ich markieren, was kann ich nicht markieren, als dass sie sich an den Hilfsmittelerlass halten. Und dann ist man auch in der Prüfung, hat man nicht da noch irgendwie was im Hinterkopf. Ja? Darf ich auf meinen Post-its satzgenau zitieren? Paragraphen und Überschriften.
Ja, also keine Sätze.
Findest du noch? Wenn man digital schreibt, kriegt man trotzdem Papier. Ja, sie kriegen Schmierpapier.
Tanja fühlt sich noch nicht optimal auf alle Themen vorbereitet, obwohl sie alle Themen bearbeitet hat, was Theorie- und Klausurherangehensweise betrifft. Ich würde hier trotzdem mit den Klausuren weiterarbeiten, also wirklich alle Klausuren schreiben, nacharbeiten, und wenn ich dann in den Klausuren merke oder mit den Lösungshinweisen die Lösung noch nicht verstehe, würde ich es vielleicht mit den Fallstudien nochmal nacharbeiten. Also punktuell da, wo wirklich meine fachlichen Schwächen sind und ich mit den Klausurhinweisen, Lösungshinweisen nicht klarkomme, dann darf ich nochmal in die Theorie, aber nicht anfangen, so ich arbeite jetzt nochmal komplett die Theorie durch, bevor ich dann in meine Klausuren gehe. Natürlich darf ich, um es wirklich zu verstehen, nochmal kurz in die Theorie gehen, aber erstmal mit den Lösungshinweisen erarbeiten oder mit den Klausuren erarbeiten.
Also Hut sie ganz einfach, wenn Sie dieses Jahr das erste Mal nicht bestehen, dann können Sie 27 nochmal rein und dann können Sie ab 28 unbegrenzt wieder rein. Also Sie haben überhaupt nichts zu verlieren. Andreas Ruppel, im EK werden nochmal 10 Klausuren geschrieben und im Probeexamen nochmal 3 Klausuren. Also Sie haben genügend Gelegenheiten noch zu üben. Und das gilt auch für Franziska, also Intensivkurs und Probeexamen sind nochmal 13 Klausuren auf Examensniveau.
Der Klausuren und diese Originalprüfungsaufgabe.
Und die Originalprüfungsaufgabe auch noch. Der Klausurenkurs eignet sich ja bedingt für die Vorbereitung auf das Wirtschaftsprüferexamen, weil die Steuerklausuren im WP-Examen anders strukturiert sind. Die setzen sich aus anderen, vom Stoff her ist es ähnlich, aber die setzen sich so aus anderen Teilen zusammen. Da kommt dann Umsatzsteuer und Umwandlungssteuerrecht und also die sind so irgendwie ganz wild zusammengewürfelt. Ja, insofern der Klausurenkurs ist fast schon zu viel. Ja.
Aber genau, wir müssen langsam zum Ende kommen, aber eine ganz wichtige Sache, schreibt Marc, habt ihr noch einen Tipp für die Motivation? Geht jetzt erst in die Freistellung und hat das Gefühl, er braucht noch Urlaub. Also eine Sache haben wir vielleicht gar nicht erwähnt, vor lauter Sprint und jetzt noch durchpowern und konsequent und Klausurentraining, Ihr müsst wirklich aufpassen, dass ihr auch noch Ruhezeiten habt, dass ihr euch erholt während dem Lernen. Also mehr als 8-9 Stunden pro Tag lernen geht nicht. Also ihr habt dann wirklich, ihr dürft euch freigeben an dem Abend und dürft euch im Zweifel mit Freunden treffen oder joggen gehen oder trainieren. Und genauso, wenn die Freistellung beginnt, darf man sich vielleicht eine Woche Urlaub gönnen, vielleicht die Ergänzungslieferungen mitnehmen und einsortieren oder Fallstudien anhören, vielleicht ein bisschen lernen. Aber Urlaub gönnen, ja, powert euch jetzt nicht aus. Ihr habt wirklich noch wie viele Stunden bis zur Prüfung?
Also wenn man jeden Tag 8 Stunden lernt, 9600 und noch 98 Tage. Also es ist echt noch richtig viel Zeit.
Und da sind ja die Pausen gar nicht drin. Du hast ja nur 8 Stunden gerechnet.
Ja, also nein, ganz ehrlich. Aber ich glaube, ihr seht einfach an den Fragen hier, die heute gekommen sind, es geht allen gleich. Das geht ja allen, die Fragen, die Probleme haben alle gleich. Und wir haben ja da einen sehr guten Überblick über dadurch, dass wir sehr viele Teilnehmer bei uns in den Kursen haben und auch sehr viel mit denen im Austausch sind. Das ist vollkommen normal und es ist, wie gesagt, es geht allen gleich und lasst euch nicht verunsichern. Auch wie gesagt von vermeintlich guten Noten und sonst was, sondern sagt einfach, hey, wow, ich habe jetzt noch 3 Monate Zeit oder ich habe noch 98 Tage Zeit, ich mache mir jetzt wirklich einen richtig coolen Plan und an den halte ich mich und ich lasse mich nicht verunsichern und ich nehme mir auch mal Zeit zum Durchschnaufen, ja, und wenn es wirklich ganz schlimm wird, dann schreibt uns, nutzt doch auch unser Forum, um euch auszutauschen, das ist wirklich auch oft eine große Hilfe, gibt's ja nicht nur die Fachforen, sondern auch allgemeine Themen, da könnt ihr euch auch über die digitale Prüfung austauschen, hat eine Teilnehmerin vor kurzer Zeit mal ganz super, wirklich ganz viel Tipps zum digitalen Prüfung, wie sie sich vorbereitet, die hatte glaube ich auch schon einmal die beim Zweitversuch und hat sie jetzt digital geschrieben, also schaut da ruhig mal rein, tauscht euch aus. Da trifft man auf Leidensgenossen und wie gesagt, ich möchte euch wirklich die Motivation mitgeben. Also jetzt geht's erst richtig los. Ja? Genau. Und die 50 Klausuren, da kommt der locker, also 50 Klausuren, Klausurenkurs 27, Intensivkurs 10 Klausuren, Probeexamen 3 Klausuren, Steuer, Originalexamen und da haben wir die letzten 2 Jahre ja auch veröffentlicht. Also da kommt der locker auf über 40 Klausuren.
Und Klausurtechnikkurs hat auch nochmal 3.
Genau.
Examensklausuren.
Genau.
Eine Sache noch zum Klausurensprint. Der wird Ende August veröffentlicht für die Kursteilnehmer des Klausurenkurses. Ich sehe aber, da ist so viel Nachfrage, selbst wenn ihr nicht Knoll-Teilnehmer seid. Wir werden es ans Marketing geben.
Ja, und diesen Klausuren- der ist kostenlos. Also um die Frage, da muss man nichts buchen. Der ist kostenlos und bewährt.
Und wir werden das über Social Media auch streuen.
Für genau, die, Social die Media.
Die bei uns in den Kursen sind, die können sich da bei Social Media registrieren, ja, um den Klausurenstand
folgt uns auf Social Media, weil genau da geben wir diese Informationen dann raus, wenn der Klausurensprint veröffentlicht wird, wenn die Originalklausur mit den von uns auf dem neuen Rechtsstand überarbeiteten Lösungen veröffentlicht werden. Und was das Interessante ist vielleicht noch, die Bundessteuerberaterkammer macht auch einen Lösungsvorschlag, aber der hat 90 Seiten. Der ist unrealistisch. Und wir machen einen Lösungsvorschlag, der sozusagen fachlich genau die gleiche Lösung enthält, aber so formuliert ist, dass er in 6 Stunden geschrieben werden kann. Weil es muss ja ein Lösungsvorschlag sein, den ein Teilnehmer in 6 Stunden zu Papier bringen
quasi
kann.
Quasi ein Musterlösungsvorschlag. Ein,
ja, genau. Also der Vorschlag von der Kammer ist super. Ich will da um Gottes Willen nichts Falsches sagen. Der ist aber eher so fürs Nacharbeiten und Reinarbeiten.
Ist
und
unser gut,
ja, ist halt, ja, genau.
Aber also der von der Kammer zusammen ist nicht fortgeschrieben. Also der ist wirklich Rechtsstand, ja, 2023.
Genau.
Was ja nicht so viel bringt für die
Prüfung. Also den Klausurensprint kriegt ihr auf jeden Fall von uns. Und ansonsten Kopf hoch, Vollgas voran und das wird.
Genau, und seid echt stolz auf euch. Ihr habt schon so viel auf diesem Weg hierher geleistet und könnt viel, viel mehr, als ihr eigentlich wisst. Das wird noch was. Ihr habt wirklich noch 3 Monate, x-tausend Stunden Zeit. Wir drücken euch die Daumen. Wir sind weiter dabei, helfen und unterstützen euch. Und wir sehen uns wieder dieses Jahr in unseren anderen Kursen.
Genau.
Und bis dahin Kopf hoch und mit Konsequenz.
Und danke, dass ihr, dass ihr uns eure Zeit heute Abend geschenkt habt. Und jetzt ab zum Fußball, oder? Jetzt kann man ja entspannt schauen, weil jetzt
genau,
berührt es einen ja nicht mehr.
Zählt als Lernzeit.
Tschüss.
Schönen Abend, tschüss.